Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Der VW-Skandal und die Folgen für die deutsche Automobilwirtschaft, für die deutsche Wirtschaft insgesamt und natürlich auch für die Umwelt. Darum geht's heute in Leute mit dem Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Guten Morgen und herzlich willkommen, Jürgen Resch.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Resch, was hat Sie von dem, was in der letzten Woche in Wolfsburg passiert ist, am meisten überrascht und was hat Sie am meisten schockiert?
Ja, mich hat eigentlich am meisten überrascht, wie unwissend sich die Politik gegeben hat. Es war ja nun so, dass in den ersten Tagen Minister und ganze Ministerien so taten, als würden sie aus der Presse erfahren, dass es ein Problem in Deutschland gäbe mit Fahrzeugen, die falsche Spritverbräuche haben oder zu hohe Emissionen haben. Ja. Das Umweltbundesamt hat dann relativ schnell klargestellt, seit 15 Jahren warnt auch diese Behörde vor diesen Überschreitungen. Und wir haben als Deutsche Umwelthilfe schon vor 8 Jahren in Pressekonferenzen darauf hingewiesen, dass genau diese Probleme, diese Manipulationen in Deutschland stattfinden.
Ja, also um Namen zu nennen, Dobrindt, der Bundesverkehrsminister, hat gesagt, er hat von all dem aus der Zeitung erfahren. Ansonsten weitergehende Unterstellungen weist er als unanständig zurück. Dann gibt's eine Umweltministerin, Frau Hendricks von der SPD. Ich weiß nicht, ob Sie kennen?
Ja, man hat gehört, dass sie das Umweltministerium leiten soll.
Dieses Umweltministerium leitet sie, glaube ich, seit 2 Jahren, seit es diese große Koalition in Berlin gibt. Auch Frau Hendricks hat von nichts gewusst und Vorhaltungen, wonach sie bzw. die Deutsche Umwelthilfe keine belastbaren Belege für Manipulationen geliefert hätten, gibt ihr eben, so sagt sie es auch öffentlich, die Maßgabe zu sagen, ich habe nichts gewusst.
Ja, das ist deswegen bei ihr sehr interessant, weil ich vor 1,5 Jahren den Antrittsbesuch damit verbunden habe, auf ein ganz besonderes Problem hinzuweisen, das auch für uns im Land hier relevant ist. Und zwar, dass Busse, die im städtischen Verkehr eingesetzt werden, gerade auch in Stuttgart, dass die über eine so miserable Abgasreinigung als Neufahrzeug verfügen, dass die Stickoxide eben nicht oder kaum rausgefiltert werden. Das sind Motoren, die für LKWs entwickelt wurden. Die Abgasanlage ist optimiert für LKW. Und wenn der Bus dann eben halt im Stop-and-Go-Verkehr unterwegs ist, springt die SCR, also die Stickoxid-Reinigungsanlage, nicht an. Und wir haben sie eben gebeten, sie möge doch bitte mal sich um diese Sache kümmern. Wir haben 1 Jahr lang mit ihrem Haus drüber verhandelt und haben dann nach 1 Jahr gehört, sie könne leider nichts machen.
Ja, was Sie gerade erzählt haben, ist das auch dann in der Folge so, dass diese extremen Werte, diese extremen Schadstoffwerte in Stuttgart am Neckartor genau darauf zurückzuführen sind?
Ganz genau. Die Bundesregierung hat das selbst der EU-Kommission ja übermittelt, dass ungefähr 70% der Stickstoffdioxidwerte aus dem Verkehr stammen und hier ganz überwiegend von Pkw und Bussen. Deswegen Neckartor als schmutzigster Platz Deutschland, was die Luftqualität angeht, in besonderem Maße. Hier würde ich auch die Quote auf deutlich über 70% ansetzen. Und das ist einfach nicht hinnehmbar.
Herr Resch, wie gut kennen Sie das Innenleben von Volkswagen?
Ich glaube, ausreichend gut.
Ausreichend gut heißt?
Naja, wir haben einfach über die vielen Jahre offizielle Kontakte, die bringen wenig, aber wir haben sehr viele inoffizielle Kontakte. Wenn man einfach hier ein paar hunderttausend Mitarbeiter hat, dann sind da auch welche dabei, die sehr enttäuscht sind über plötzlich schlechte Umweltperformance oder Tricksereien und dann gibt's mal Informationen, die wir erhalten.
Der Spiegel hat, ich glaube, vor 2 Jahren mal eine Titelgeschichte über VW gemacht und VW beschrieben als Nordkorea minus Arbeitslager. Meines Wissens ist VW dagegen juristisch nicht vorgegangen. Würden Sie auch so weit gehen wie der Spiegel mit dieser Formulierung?
Also ich habe es nicht erlebt, deswegen kann ich das quasi nur so ein bisschen von der Ahnung her nachvollziehen. Es herrscht dort ziemlich Angst vor allem Möglichen und der Druck ist natürlich auch relativ groß und ich weiß nicht, wie es in Nordkorea zugeht, aber offensichtlich wird dort auch ziemlich viel mit Potemkinschen Dörfern gearbeitet und das kann ich auf jeden Fall für VW bestätigen, dass dort vieles, was schön und gut scheint, nicht so ist.
Bei VW, so heißt es jedenfalls, herrscht eine extreme Hierarchie von oben nach unten. Sehr viel Angst, Sie haben es angedeutet. Angst davor, Fehler zu machen, Angst davor, Verantwortung zu übernehmen und Angst auch davor, zu widersprechen.
Das scheint zu stimmen. Für uns hat sich das so ein bisschen anders dargestellt auch, oder von der technischen Seite, dass es einfach wirklich gute Leute dort gibt, die tolle Technologien entwickeln, zum Beispiel eine Abgasreinigung. Und dann trifft der Vorstand eine Entscheidung, die viele frustrieren, und sagt, wir machen das jetzt aber mit der billigeren Technologie. Zum Beispiel bei diesem 189er Motor, dass man eben nicht auf eine Harnstoff Abgasreinigung in Deutschland setzt, sondern ganz überwiegend auf so eine Billiglösung, von der dann viele sagen, das geht doch eigentlich gar nicht richtig gut, und damit erhöht sich natürlich auch der Druck auf die Mitarbeiter, weil sie wissen, sie müssen auf der einen Seite trotzdem die Leistung bringen, aber da ist eigentlich dann schon der Fehler mit eingebaut.
Es ist sehr viel passiert in Wolfsburg in den letzten Tagen. Man hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden, ein paar wichtige Manager sind gefeuert worden. Der Aufsichtsrat spricht wörtlich von kriminellem Verhalten Einzelner. Was wird als nächstes kommen?
Ich bin wirklich gespannt, was als nächstes kommen muss. Das ist nächste Woche die Offenlegung, welche Fahrzeuge alle betroffen sind. Man hat bis jetzt vielleicht aus taktischen Gründen nur Euro 5 Fahrzeuge benannt. Ansonsten müsste man ja den Verkauf von Fahrzeugen auch entsprechend stoppen. Wir rühren jetzt im Moment an der Stelle auch nicht, weil diese Euro 5 Fahrzeuge schon eine Riesenmenge darstellt. Und was für uns jetzt einfach ganz wichtig ist, ist, dass die Autofahrer in Deutschland, das sind viele Millionen, ungefähr 5 Millionen, wenn man Audi dazu rechnet, davon betroffen, dass die sehr kurzfristig über den Rückruf diese Fahrzeuge tatsächlich so repariert bekommen, dass die von dem Abgasverhalten die Grenzwerte einhalten, also dass die richtig repariert werden.
Also irgendwann wird das ja auch existenzgefährdend für VW. Also es hat jemand ausgerechnet, im schlimmsten Falle geht das in Richtung 50 Milliarden. Mit anderen Worten, verspüren Sie als Verband, auch als deutscher Verband, auch sowas wie eine gesellschaftliche Verantwortung?
Natürlich, aber jetzt erstmal dafür, dass die Autos entsprechend repariert werden. Das Geld von VW reicht auf jeden Fall aus, die entsprechenden Fahrzeuge nachzurüsten oder dort, wo es nicht möglich ist, vielleicht auch noch mehr zu machen, die auszutauschen. Eine andere Frage ist natürlich, wie hoch die Strafen sind. Und dafür, denke ich, hat niemand eine gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, ausschließlich diejenigen, die das dann als Betrug zu verantworten haben.
Sie haben, Herr Resch, seit vielen Jahren immer wieder mit der Automobilindustrie zu tun. Sie wissen also, wie das Innenleben dieser großen Konzerne ein Stück weit jedenfalls aussieht. VW hat manipuliert in einem riesenhaften Umfang. Wer aus Ihrer Sicht gibt den Auftrag und wer weiß Bescheid?
Also für uns ist völlig klar, dass diese Entscheidungen natürlich oben getroffen werden.
Oben heißt?
Oben heißt beim Vorstand oder dann beim zuständigen Vorstand. Und wenn es eine gewisse Summe übersteigt, dann natürlich auch beim Vorstandsvorsitzenden. Alle wissen, dass Herr Winterkorn ein sehr ins Detail gehender, technikverliebter Vorstandsvorsitzender war. Also das ist für uns völlig klar. Und Sie müssen es einfach auch so sehen. Es geht ja nicht darum, dass jetzt irgendwie eine Schadsoftware möglicherweise von der NSA per E-Mail installiert wurde. Nein, jedes Betriebssystem eines Autos hat natürlich eine Ansteuerung für den Motor. Das braucht es ja auch. Es muss ja wissen, in welchem Moment, in welcher Hundertstelsekunde spritze ich irgendwo was ein. Und deswegen diese Manipulation ist etwas, was Bestandteil letztendlich der ehrlichen oder falschen Programmierung ist.
11 Millionenfach mindestens hat VW manipuliert. Warum?
Um Geld zu sparen. Die Abgasvorschriften in den USA sind nochmal einen Tacken höher als in Europa. Man kann sagen, knapp praktisch doppelt verschärfte, also noch deutlich verschärfte Grenzwerte für Dieselmotoren. Und wenn Sie das mit einer ehrlichen Abgasreinigung hinbekommen wollen, dann kostet das vielleicht 300-500 Euro pro Fahrzeug mehr. Man wollte aber halt mehr Gewinn machen und hat dann gesagt, wir machen die Anlage so klein und so einfach und billig, dass wir das für die 20-30 Minuten Test hinkriegen. So kann man aber das Auto eigentlich nicht gemütlich bewegen, der hat keine Beschleunigungskraft, und außerhalb des Testzyklus fährt das Auto dann halt faktisch ohne Katalysator.
Was die Suche nach den Verantwortlichen angeht, man hat den Entwicklungsvorstand Neusser gefeuert. Ist das ein Bauernopfer? Kommt da noch was nach oder wird es dabei bleiben?
Also ich bin sicher, dass es diejenigen, die es jetzt trifft, zu Recht auch trifft. Aber wir sollten uns nicht nur auf die Köpfe konzentrieren, sondern auf die Struktur, die dahinter liegt. Denn das ist auch kein VW-Skandal, ein VW-Problem alleine. Wir haben diese Problematik eigentlich in der gesamten Automobilindustrie, dass zunehmend abgewichen wird von dem, was eigentlich gesetzlich vorgeschrieben wird. Und die Amerikaner haben nun einfach als erste Mal nachgeguckt. Die haben festgestellt, der Kaiser hat ja nun wirklich keine Kleider an. Der Kaiser ist nackt. Wenn wir das bei uns machen, werden wir, und VW hat es ja nun für seine Fahrzeuge auch eingeräumt, am Anfang ja auch bestritten, wir werden das feststellen bei ganz anderen Fahrzeugen noch, ja, dass genau das Gleiche auch bei Fahrzeugen anderer Hersteller passiert.
Wissen Sie, was mich am allermeisten verwundert hat, dass das so lange geheim bleiben konnte? Denn wenn man 11 Millionen Mal manipuliert, muss es doch eine Unzahl an Ingenieuren, an Technikern, an Mechanikern geben, die genau dieses wissen.
Aber genau das ist ja passiert. Zum einen hat im Jahr 2011 ein Techniker einen Vorgesetzten bei VW informiert. Und ich persönlich bin im Jahr 2011 ins Verkehrsministerium gegangen mit Axel Friedrich, mit meiner damaligen Bereichsleiterin, und habe das Verkehrsministerium in einem Gespräch auch darüber informiert, dass wir Messwerte vorliegen haben von einem VW Passat, übrigens Euro 6, der extrem erhöhte Stickoxidwerte hat. Genau diesen Fall. Und die Behörden haben bei uns nichts gemacht. Der Unterschied ist, in Amerika sind sie solchen Hinweisen, es waren ja auch Einzelhinweise von Umweltschützern bzw. Forschern, denen ist man nachgegangen, und nur so ist der Skandal dann auch aufgedeckt worden.
Die Schlagzeilen für VW sind verheerend: Imageverlust, drohende Strafen, Motoren werden nicht mehr in dem Maße produziert wie früher, Vorstände wurden gefeuert, möglicherweise werden weitere noch gefeuert werden. Was perspektivisch gesehen ist für VW aus Ihrer Sicht am schlimmsten?
Ja, eigentlich der Vertrauensverlust, denn nicht nur in den USA, sondern insgesamt stand VW als Unternehmen für deutsche Wertarbeit, letztendlich auch für kontrollierte deutsche Wertarbeit. Und die deutsche Autoindustrie hat sich nun in eine spezielle Entwicklung, in eine spezielle Richtung entwickelt, was die Motorentechnik angeht. Sie hat den Dieselmotor als eine der Lösungen für effiziente Antriebe versucht, populär zu machen. Sehr, sehr viel Geld, richtig Milliardenbeträge sind ausgegeben worden, um in Amerika den Clean Diesel, den sauberen Diesel zu präsentieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie Diesel in den USA, vor allen Dingen aus Deutschland, jemals wieder Glaubwürdigkeit zurückgewinnen kann.
Fast 10 Jahre war Martin Winterkorn Vorstandsvorsitzende, jetzt der tiefe Fall, nicht mehr auf dem Thron sitzend mit dem Bekenntnis: Ich habe von nichts gewusst und ich entschuldige mich für das Fehlverhalten anderer. Wird es dabei bleiben? Oder schlimmstes Szenario für Winterkorn, landet er im Knast?
Das werden die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zeigen. Wir sehen in vielen Fällen, dass sich die Vorstände einfach auf sowas vorbereiten und versuchen, so wenig wie möglich schriftliche Zeugnisse zu hinterlassen. Und hier haben wir ein ganz großes Problem in Deutschland. Alle anderen Industrienationen, wirklich alle anderen Industrienationen, haben ein Unternehmensstrafrecht. In Deutschland sind Unternehmen aber immun. Sie können als Unternehmen nicht angezeigt werden. Und deswegen immer der Versuch, die Verantwortung des Vorstandes festzustellen. Wir hoffen dennoch in diesem Fall, dass Herr Winterkorn drankommt und dass die Staatsanwaltschaft ausreichend Belege hat, dass mal ein Exempel statuiert wird. Denn so ein schwerwiegender Betrugsfall, der kann doch nicht ungeahnt bleiben.
Und es gibt Juristen, die sagen, wenn er es gewusst hat oder wenn er es gar angeordnet hat, dann ist das Betrug in einem besonders schweren Fall. Das ist Gefängnis und das geht meistens dann nicht mehr mit einer Bewährungsstrafe ab.
Ich bin jetzt gespannt, ob das gelingt zu beweisen. Wir sind als Deutsche Umwelthilfe ganz fest davon überzeugt, dass natürlich so etwas nicht ohne Wissen und Anordnung des Vorstandsvorsitzenden passiert, aber beweisen können wir es nicht.
Der Gottvater von Volkswagen, von Audi, von Porsche, von der halben Automobilwelt heißt Ferdinand Piëch. Hat der was gewusst?
Mich würde es wundern, wenn er es nicht wüsste, weil es ist einfach das Problem, wie mache ich den Dieselmotor sauber? Und da gibt es einfach im Grundsatz zwei Möglichkeiten. Ich nehme viel Geld in die Hand und baue die Technik, die übrigens VW ja mitentwickelt hat und zur Weltspitze auch entwickelt hat, in die Hand und verbaue sie in den Motoren. Oder, und es gab ja diesen Streit, man entscheidet sich dann aus Kostengründen, um mehr Profite zu machen, für eine billigere Technik. Und wenn ich diese billigere Technik verbaue, muss ich zwingend natürlich tricksen. Ich erreiche die Werte nicht im Feld. Und deswegen der Aufsichtsratschef, der nun so eine technische Expertise hat, wenn der das nicht gewusst hat, dann hat er seine Aufgabe nicht erfüllt.
Und um es nochmal zu sagen, beide, Winterkorn wie Piëch, haben sich um jede Schraube in ihrem großen Konzern gekümmert.
Ja, nicht nur im eigenen Konzern. Es gibt ja diese schönen Videos, wie Herr Winterkorn auf den Automobilmessen mit Mikrometern rumrennt und die Spaltmaße der anderen misst und vor laufenden Kameras dann seine eigenen Leute versäckelt und sagt, hier, ihr kriegt das nicht hin, hier scheppert nix. Aber bei uns Shepherds, wie machen die das? Also er kümmert sich wirklich um Details und das ist ein ganz wichtiges Detail. Da geht es für jedes Auto um viele hundert Euro. Natürlich weiß das der Vorstandschef.
Die Geschichte vom sauberen Dieselmotor hat man uns erzählt, hat man speziell auch den Amerikanern erzählt. Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Was davon hat gestimmt und was war inszeniert?
Also stimmt, man kann Diesel sauber machen. Aber, und da möchte ich jetzt auch mal Ross und Reiter nennen, hier in Deutschland machen das die Dieselhersteller nicht. Mercedes, die hier sitzen in Stuttgart, bringen Autos auf die Straße, die im realen Fahrbetrieb ein Vielfaches und in der Spitze 15, 20 Mal mehr Stickoxide emittieren als erlaubt. BMW macht das genauso, Opel, Ford, Volkswagen und Audi. Dass es VW jetzt getroffen hat, ist eigentlich eine Überraschung. Und das Problem beim Dieselmotor ist einfach, dass die Abgase, wenn sie nicht gefiltert werden, eine sehr hohe Toxizität entwickeln. 300.000 Menschen im Jahr in Europa sterben an eben diesen giftigen Abgasen, an Feinstaub, an Dieselruß auf der einen Seite.
Da gibt es seriöse Studien, die genau dieses belegen?
Ja, das ist vor zwei Wochen erst eine Studie des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz herausgekommen, des Helmholtz-Institut in München, die Weltgesundheitsorganisation, die ja nun wirklich die Referenz darstellt. Die sprechen alle von pro Jahr 300.000 bis 400.000 Todesfälle. In Europa. Wir haben jetzt gerade eine Studie aus London, die für die Stadt London das mal auf ein Jahr runtergebrochen haben. Da sind alleine durch Stickoxid über 5000 Menschen in einem Jahr in London gestorben. Also wir sprechen hier nicht von Kavaliersdelikten, sondern das ist vorsätzliche Körperverletzung von all den Unternehmen, die Fahrzeuge auf die Straße bringen, die die Grenzwerte, warum auch immer, nicht einhalten.
Und Stickoxid hat ausschließlich mit Diesel zu tun?
Stickoxid hat ganz stark mit Diesel zu tun. Allerdings die neue Entwicklung von Benzin-Direkteinspritzern hat ähnliche Probleme. Das heißt, ich würde mal im Moment sagen, 70-80% der verkehrsbedingten Stickoxide ganz klar vom Diesel. Aber leider, und das sehen wir mit der großen Sorge, nimmt auch diese Trickserei überhand bei diesen neuen, modernen Benzinmotoren.
Wenn die Folgen für die Menschen so dramatisch sind, wie Sie es geschildert haben, Tote in diesem Ausmaß, warum ist das kein Thema medial? Warum kümmert sich die Politik national wie international nicht drum?
Naja, wir sind gar nicht unglücklich mit der Resonanz auf unsere Medienarbeit seit 8 Jahren. Wir sind permanent im Fernsehen, wir machen Hörfunksendungen, wir rütteln auf. Die Zahlen erzählen wir ja nicht zum ersten Mal, aber in der Tat hat es die Automobilindustrie geschafft, einfach durchzuregieren, die Politik einfach davon abzuhalten, hier zu kontrollieren. Mehr noch, auch in diesem Jahr noch hat die deutsche Bundesregierung im Auftrag von Daimler und Volkswagen und den anderen deutschen Herstellern, aber vor allen Dingen Daimler und Volkswagen, in Brüssel dafür gekämpft, dass die neuen Nachprüfregeln abgeschwächt werden. Und das sage nicht nur ich, die EU-Kommission hat sich offiziell beschwert vor 3 Monaten, dass Deutschland in der Öffentlichkeit sagt, sie tritt ein für strengere Werte. Sie würde aber in den Arbeitsgruppen dafür kämpfen, dass eben die Interessen der Autoindustrie zur Abschwächung der Werte, zur Verlegung der Zeitpunkte, ab denen die Vorschriften gültig werden, in die Zukunft kämpfen würde. Was hat die deutsche Bundesregierung gemacht? Sie hat diesen Bericht als vertraulich gestempelt. Wir haben ihn dann veröffentlicht, deswegen kann er diskutiert werden. Das muss einfach aufhören. Die deutsche Bundespolitik, und das gilt auch für die Länder, muss damit beginnen, sich emanzipiert und selbstbewusst auch mal gegen die Automobilindustrie hinzustellen, zu kontrollieren und die Einhaltung von Werten durchsetzen.
Die großen deutschen oder internationalen Automobilkonzerne Daimler, BMW, Ford, Opel haben im Folge und im Zuge der VW-Affäre gesagt, wir haben niemals manipuliert. Sie behaupten das Gegenteil. Mit welchen Folgen und rechtlichen Schritten?
Also jetzt erstmal ganz konkret. Wir haben gesagt, hier wird illegal zu hohe oder werden illegal zu hohe Emissionen
produziert.
Also fünffache, achtfache, zehnfache. Und das halten wir für nicht legitim.
Eine Manipulation.
Das ist ein ganz klarer Verstoß. Das ist ein Verstoß gegen die Verordnung. Und im Einzelfall können wir bereits, haben wir ganz starke Indizien, wie das gemacht wird. Mhm. Also deswegen dieser Vorwurf ist ganz massiv. Hier betreibt auch in Stuttgart, beziehungsweise dann natürlich von Stuttgart aus Daimler, eine vorsätzliche Körperverletzung mit seinen Fahrzeugen. Die Frage ist natürlich...
Verzeihen Sie, welche konkreten Hinweise haben Sie denn darauf?
Wir haben beispielsweise Studien von Transport and Environment bzw. ICCT, diese internationale Organisation, die auch den Fall in den USA zum Rollen gebracht hat, wo wir eben mittlerweile Flottenwerte haben, wo wir sagen können, die Durchschnittswerte von Mercedes, die Durchschnittswerte von Audi, die Durchschnittswerte von VW sind so und so viel mal höher als erlaubt. Die durchschnittliche Erhöhung beträgt 700%. Wir reden da nicht von 10-20%, siebenmal mehr als erlaubt. Das ist über alle Fahrzeughersteller. Aber selbst der Mercedes hat mehrere 100%. Wir haben im Einzelfall Hinweise auf über 1000% und mehr Übersteigung von den entsprechenden Stickoxidwerten.
Ich bin kein Jurist, aber halten Sie das alles für gerichtsverwertbar, was Sie uns gerade erzählen?
Die entsprechenden Nachprüfungen, die die Behörden jetzt machen, die werden das entsprechend auch für die Fahrzeuge belegen. Wir haben auch bei Mercedes Hinweise auf ganz konkrete Modelle, die wir jetzt messen werden. Aber wir haben ja beispielsweise bei Mercedes nicht nur PKWs, sondern auch Busse. Und Mercedes hat, beziehungsweise Daimler über EvoBus, sogar einen sehr hohen Marktanteil. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass seit Jahren die Verkehrsbetriebe in Deutschland beklagen, dass neu ausgelieferte Evo-Busse, die dann als Stadtbusse unterwegs sind, im normalen Fahrbetrieb kein AdBlue einspritzen. Das heißt, ohne Abgasreinigung die Luft verpesten. Dann ist es ein Skandal. Und wenn dann das Unternehmen sagt, das ist aber alles legal, wir haben ja eine Zulassung und wir müssen nur auf dem Prüfstand nachweisen, dass es funktioniert, dann ist hier irgendwas nicht richtig. Denn die USA setzt auch durch, dass die Werte eben im tatsächlichen Fahrbetrieb nachgewiesen werden müssen.
Eins noch zum Vorwurf der Manipulation, den Sie erhoben haben. Also die großen Konzerne, Daimler, BMW, die anderen auch, sehen das komplett anders. Rechtliche Schritte wurden Ihnen bereits angedroht von Daimler und von BMW. Wie geht das jetzt weiter?
Ich bin gespannt, was Sie machen. Wir haben beispielsweise bei BMW jetzt veröffentlicht Messungen von vor 4 Jahren. Ein 1er BMW, den wir übrigens beim ADAC haben Gegenbezahlung messen lassen. 34 Mal ist der Grenzwert überschritten worden. Das ist ein Direkteinspritzer, Ottomotor. Der hat 2000 Milligramm Stickoxide gehabt. Und was haben wir gemacht? Wir haben ein bisschen den Prüfzyklus verlassen und haben einen ADAC-Prüfzyklus genommen, der offensichtlich nicht eingespeichert war. Und plötzlich explodieren die Abgaswerte. Das sind für uns dann diese schönen Indizien, die in der USA dann eben Nachforschungen auslösen. In Deutschland ist es uns nicht gelungen, über 4 Jahre hinweg die Behörden zum Kontrollieren zu bewegen. Jetzt wird sich das ändern.
Die Wechselbeziehungen zwischen der Politik und der Automobilindustrie. Die gibt es, Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Sie haben das immer mal wieder beobachtet. Was fällt Ihnen da auf?
Ja, wir haben einfach eine Situation, dass die Automobilindustrie durchregiert. Und ich kann das auch belegen. Wir haben nämlich bis zum Europäischen Gerichtshof erfolgreich gekämpft, dass uns die Bundesregierung mal offenlegen musste, wie eng die Zusammenarbeit ist. Und wir dachten immer, die beeinflussen einfach stark die Regeln. Nachdem wir die Akten haben, können wir sagen, die Autoindustrie schreibt zum Teil sogar die Regeln selber, macht die Ressortabstimmung, gibt Anweisungen über den Begriff Empfehlung, welche Regelung dann wie noch feingesteuert werden soll. Und ich will mal ein Beispiel nennen. Damals bei den Effizienzklassen für die Spritverbräuche, die wir jetzt an allen Autos haben, gibt es dann ein Schreiben von Daimler und Volkswagen, in dem es dann heißt, wir müssen da noch ein bisschen bei den Kurven schieben, weil das Ziel ist ja, dass wir alle derzeitigen Spitzenmodelle unserer deutschen Autofirmen in der Klasse A, in der höchsten Effizienzstufe, wiederfinden wollen. Das heißt, eine Regelung, die zur Kontrolle der Autoindustrie gedacht ist, wird dazu missbraucht, ein Werbe- und Verkaufsinstrument zu werden. Und die Bundesregierung lässt sich einfach hier instrumentalisieren. Wir sagen, die Automobilindustrie über ihren Vertreter Matthias Wissmann sitzt am Kabinettstisch und regiert als Verkehrsminister faktisch durch.
Also Wissmann als Beispiel, langjähriger CDU-Politiker, Minister unter Kohl, hat dann den Wechsel gemacht, ist jetzt sozusagen der Chef-Lobbyist der deutschen Automobilindustrie. Gibt andere Beispiele, Herr Jäger, der Sprecher von Schäuble, war vorher bei Daimler. Ein anderer Politiker, ich glaube auch der CDU, Herr von Kläden, ist dann auch zu Daimler gewechselt. Ist das für Sie anrüchig oder würden Sie sagen, das ist in einer freien Gesellschaft selbstverständlich, dass man von der Wirtschaft in die Politik wechseln darf und umgekehrt?
Nein, ich glaube, das ist weltweit einzigartig. Wir arbeiten ja als Verband auch weltweit mit anderen Organisationen, auch mit Politikern. An dieser Stelle sind alle fassungslos. So etwas wäre in anderen Staaten offensichtlich nicht möglich. Und denken Sie einfach an den letzten Fall, Herr von Kläden, vor jetzt 3 Jahren oder nicht mal 3 Jahren, als er einfach mitten im Wahlkampf bekannt gibt, ich gehe jetzt zum Daimler danach, aber ich bleibe weiterhin im Kanzleramt. Der hat auch schon monatelang vorher über seinen Vertrag verhandelt. Über seinen Schreibtisch liefen die ganzen Automobilindustrie betreffenden Positionen der Bundesregierung. Und wir erleben das ja gerade auch in diesem Jahr, dass die Bundesregierung praktisch bei allen Bestimmungen, die die Autoindustrie eigentlich kontrollieren soll, in Europa bremst, auf der Seite der Autoindustrie, gegen andere Mitgliedstaaten, gegen die EU-Kommission, Abschwächungen vornimmt. Und das ist eben keine Politik für die Menschen am Neckartor, an anderen Stellen, die jetzt wirklich leiden, die krank werden. Tausende von Menschen, die chronisch erkrankt werden, Kinder, die eben diese Abgase erleiden. Hierfür müsste sich die Politik einsetzen.
Brauchen wir da, um das abzuschließen, neue gesetzliche Bestimmungen oder brauchen wir einfach einen funktionierenden Moralkodex?
Wir erleben gerade, mir ist auch ein Papier zugespielt worden, gestern aus dem Bundestag, natürlich wieder vertraulich gestempelt, was jetzt kommen soll. Es soll ein neuer NO2-Grenzwert eingeführt werden. Nein, wir brauchen im Moment für die Lösung der Probleme keine neuen Gesetze. Wir brauchen was ganz Einfaches. Die bestehenden Gesetze müssen richtig interpretiert und so durchgesetzt werden, wie es uns die amerikanischen Behörden peinlicherweise vormachen. Also einfach mal auch den durchgedrückten Rücken, den Mut haben in Baden-Württemberg oder eben in Berlin, gegen die Interessen der Industrie zu sagen, da ist ein Gesetzesverstoß und das tolerieren wir nicht. Dieses Auto wird gesperrt, die Zulassung zurückgezogen oder es muss nachgerüstet werden.
Sie haben gerade Menschen angesprochen, die unter den Abgasen besonders leiden. Da gibt es durchaus dramatische Berichte. Um das auch mal sozusagen plastisch zu machen. Wir gehen nach München, Herr Resch, Mittlerer Ring. Wohnhäuser, in denen Menschen mit einer extremen Abgasbelastung leben müssen. Sie haben solche Menschen erlebt. Wie leben die?
Ja, wir haben das mal mit einem Kamerateam gemacht, weil die das einfach wissen wollten. Es war für mich auch ein Experiment. Wir haben einfach mal geklingelt und sind auf eine Familie gestoßen, die eben tagsüber auch da war. Die Frau war da und die hatte halt dann erzählt, tatsächlich, sie sind hier hingezogen. Und seitdem sie da sind, sie hat uns das gezeigt, jeden Tag die Scheibe von draußen mit diesem schmierigen Film überzogen. Das war eindrucksvoll. Sie sagte, gestern habe ich die gerade gereinigt. Genau dieses schmierige Ölzeug ist dann in der Lunge drin. Mhm. Und sie erzählte, seitdem sie hier sind, würden eben ihre Kinder in Behandlung sein. Die würden laufend husten, die kriegen die Bronchitis nicht weg. Sie versuchen jetzt verzweifelt, entsprechend wegzuziehen und irgendwo was anderes zu finden. Nur das Blöde ist, an diesen Stellen ist natürlich der Wohnraum. Es ist ja laut, der ist günstig. Das heißt, wir haben dort gerade die sozial Schwachen. Wir haben die großen Familien, wir haben ältere Leute, wir haben kranke Leute. Also genau dort, wo wir die richtigen Giftmengen haben, wie hier auch in Stuttgart am Neckartor, da wohnen diejenigen, die am wenigsten dieses Giftzeug vertragen können. Und aus diesem Grund sehen wir dieses Vorsätzliche in dem in dem Aussetzen von zehnfach überhöhten Giftstoffen aus den Dieselabgasen sehen wir als einen unglaublichen Skandal an, denn die Firmen machen einen Riesenprofit damit, schlechte Abgasanlagen zu verbauen.
Haben Sie Hoffnung, dass mit und infolge dieses VW-Skandals sich da was Grundlegendes ändern wird?
Also die ganz ehrliche Antwort, wir haben jetzt auf jeden Fall eine hohe Aufmerksamkeit. Ich traue der Politik nichts mehr zu im Moment in diesem Bereich, weil die großen Industrien in der Regel sich und vor allen Dingen die Autoindustrie durchsetzen. Das werden wir auch in den nächsten Wochen erleben, dass es viele Ankündigungen gibt. Deswegen, wir setzen verstärkt auf Gerichte, die funktionieren in Deutschland noch, die prüfen dann Recht und Gesetz und wir werden jetzt eben mit eigenen Klagen bestimmte Fahrzeuge angreifen und die Typenzulassungen aberkennen lassen. Und wir hoffen dann im Umkehrschluss oder beziehungsweise in der dann folgenden Regierungsaktion, dass man das dann auch von den Behörden intensiv und konsequent macht.
Warum vertrauen Sie nicht einfach dem Verbraucher, also dem potenziellen Autokäufer, der, wenn er richtige Testergebnisse vorliegen hat, ja dann entscheiden kann, ob er ein sauberes Auto kauft oder ein nicht so sauberes?
Ja, weil er diese richtigen Testergebnisse nicht bekommen kann.
Die kriegen wir nicht?
Nein, die kriegen wir nicht. Die Werte, die veröffentlicht sind, sind alle falsch. Das muss man sich mal vorstellen. In den ganzen letzten 8 Jahren wurde keine einzige Typenanmeldung von irgendeinem deutschen Autohersteller beim Kraftfahrtbundesamt nachgeprüft. Und weder wir noch der ADAC sind in der Lage, jetzt für jedes einzelne Modell diese Prüfung zu machen. Das muss der Staat machen. Das macht in der USA die Behörde auch. Das sind 100 Prüfungen pro Jahr nach Zufall. Und wenn das eben stattfindet, dann erleben wir, dass zukünftig natürlich auch die Autoindustrie ehrliche Werte meldet.
Aber vielleicht ist der mediale Druck jetzt so, dass da andere Vorschriften erlassen werden. Wir werden sehen. Wir müssen es an dieser Stelle sozusagen auf sich beruhen lassen, ob wir noch sehr lange und sehr intensiv weiter diskutieren könnten. Bedanke mich bei Jürgen Resch dafür, dass Sie da waren.
Eins gehört.